SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Nicole Staudinger. Herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Sie sind bekannt geworden als Stehauf- und Schlagfertigkeitsqueen. Sie sind inzwischen Unternehmerin und werden beschrieben als Frau, die zeigt, wie Frau sich schlagfertig behauptet, ohne die Nerven und die gute Laune zu verlieren. Im vergangenen Jahr haben Sie sogar eine Akademie für Frauen gegründet. Heißt das, wir haben es so nötig?
Nee. Auf keinen Fall. Das heißt eher, dass ich den Frauen manchmal eine neue Brille aufsetzen möchte, die ihre eigenen Fähigkeiten zutage bringt. Aber das Schöne ist tatsächlich, und das sehe ich so entspannt an, die Frau an sich muss überhaupt gar nicht belehrt werden. Weder durch ältere, weiße Jungs, geschweige denn durch mich.
Im Sinne der Gleichberechtigung halten wir fest, also auch Männer können von schlagfertigen Frauen profitieren.
Das will ich hoffen, weil sonst ist doof.
Gab es da Reaktionen von männlicher Seite auf diese neue Akademie?
Nee, tatsächlich gar nicht. Aber ich bekomme immer wieder Reaktionen von den Männern, warum ich denn in dem Buch nur die Frau anspreche. Das würde sie diskriminieren. Sag ich mal, Mensch, guck mal an. Ja, das Gefühl kennen wir seit 2000
auch
Jahren.
Männer haben ein Recht auf Diskriminierung.
Finde ich auch. Ich habe gestern den schönen Satz gelesen zur Bundeskanzlerin. Da schrieb einer, ich werde auch in Zukunft einfach Bundeskanzlerin sagen, die Männer sollen sich nicht so anstellen, die werden halt auch mit angesprochen. Ja, wir kennen das Problem, ne?
Bei Ihnen ist das Motto, Sie sind offen für Neues. Was erfahren die Frauen, die zu Ihnen kommen, denn an Neuem?
Ach, wahrscheinlich habe ich keinen einzigen Gedanken neu gedacht. Ich will jetzt die Erwartungen nicht zu hoch schüren. Aber mein Ansatz ist, dass Schlagfertigkeit, das ist halt das Einzige, was ich kann. Und das ist kein Fishing for Compliments, das ist die Wahrheit. Ich kann sonst nichts anderes. Und Schlagfertigkeit und Resilienz, das geht halt so einher. Und dieser Ansatz, der ist bei mir vielleicht anders, als wie das Kollegen oder Kolleginnen, die ich tatsächlich gar nicht kenne aus der Branche. Ich mache das ja jetzt auch schon seit 7 Jahren, glaube ich, irgendwie. Vielleicht ist das da das Neue und wir machen das über Humor.
Diesen Humor haben Sie auch gebraucht. Sie haben eine Brustkrebserkrankung gehabt, die Sie glücklicherweise gut überstanden haben und Sie haben dann begonnen, darüber zu schreiben. Und der Titel des Buchs war dann Respekt für den Titel, Brüste Umstände halber abzugeben. Geht's manchmal einfach nur mit schwarzem Humor?
Für mich ja. Ich weiß gar nicht, ob der so schwarz war. Der war eher pragmatisch, sagen wir mal so. Denn ich musste meine Brüste Umständen halber abzugeben. Das wollte sie aber übrigens keiner haben. Also sie waren dann einfach weg. Das ist für mich meine Art, mit dem Leben umzugehen. Nicht nur mit dem Krebs, sondern grundsätzlich mit dem Leben.
Wie oft versetzen Sie sich denn heute noch in diese Situation, als vor 7 Jahren war das ja, glaube ich, als diese Diagnose kam?
Darf ich ganz ehrlich sein? Gerade eben auf dem Weg hierher. Weil ich seit einer Woche unter ganz fiesen Rückenschmerzen leide und dann habe ich Engelchen und Teufelchen auf mir sitzen. Das Engelchen, was sagt, ey, das ist was Muskuläres, das kommt vom Joggen. Und das Teufelchen, was sagt, oder es ist eine Knochenmetastase. Es holt mich also immer mal wieder ein, ja.
Sagt man nicht allgemein, naja, Krebs tut nicht weh und genau deswegen ist es so gefährlich? Also die Beruhigung könnten wir Ihnen doch eigentlich schon mitgeben, oder?
Ja, das sagt dann das Engelchen auch. Und das Teufelchen würde wieder sagen, ja, das zählt ja nicht für Metastasen, nicht wahr? Also ich kämpfe da regelmäßig einen Kampf der Dämonen in mir und habe eben so gestanden und dachte, nee, komm. Aber das ist diese Angst, die entsteht nicht im Rücken, wissen Sie, die entsteht im Kopf. Und das ist manchmal ein Mammutakt, die in Schach zu halten.
Sie erinnern sich bestimmt an den Moment, als Sie nach Ihrer Brustkrebsoperation aufgewacht sind. Was war das Erste, was Sie gedacht oder gefühlt haben?
Das war vermutlich so ein Mist, das war kein Traum. Das war so der erste Morgen und dieser Wunsch, dann einfach die Decke wieder über einen zu ziehen, aber dass das unter der Decke leider nicht besser wird. Ja.
Es kommt ja so sehr auf sensibles medizinisches Personal an. Wie haben Sie das erlebt?
Bis auf einen einzigen Arzt, und das war leider der allererste, der den Tumor zu sehen bekam, der sagte zu mir, oha, in ihrer Haut möchte ich aber jetzt nicht stecken. Das waren Worte, es mag Frauen geben, die sich von diesen Worten abgeholt gefühlt haben. Ich habe es nicht getan.
Schwer nachzuvollziehen, oder?
Ja, aber diese, wissen Sie, auch wenn Menschen, das rührt ja alles aus Erfahrungen her. Vielleicht hat er die Erfahrung gemacht, dass es Frauen gibt, die sagen, ach Mensch, was für tolle Worte, die helfen mir jetzt gerade. Mir hat es nicht geholfen. Das war aber Gott sei Dank die einzige schlechte Erfahrung. Ansonsten bin ich nur auf hochempathische Ärzte gestoßen. Und bis heute würde ich sagen, dass die Worte mir mehr geholfen haben als jedes Schmerz, Medikament, nicht als jede Chemo. Ne? Die Chemotherapie hat mich gesund gemacht. Weder meine gesunde Lebenseinstellung noch mein Humor, das war die Chemotherapie. Aber die gesunde Lebenseinstellung, die hilft ja vielleicht, um so eine Chemo besser anzunehmen.
Sie wollen Frauen damit Mut machen. Sie schreiben dann in Ihrem neuen Buch von einer Freundin, die nach einer Brustkrebserkrankung eine weitere Krebsdiagnose bekam, eine ganz seltene Krebsart in der Lunge. Da müssen doch dann solche Gefühle wie Wut und Trauer erlaubt sein, weil sie sich da auf dieses Thema Sport fokussieren und wie gut der Sport tut. Aber erstmal sind da doch ganz andere Gefühle.
Und es ist doch bitte alles erlaubt. Also das ist das Schöne bei Gefühlen, die sind alle komplett erlaubt und selbst wenn sie nicht erlaubt sind, kommen die trotzdem raus. Die fragen nicht um Erlaubnis und ich merke das nur an mir selbst, wenn ich jetzt, wie eben beschrieben, der Angst dann nicht den nötigen Raum gebe und versuche, die so wegzudrängen, ja, da kann ich mir 2 Tage geben, dann macht die sich irgendwo anders bemerkbar. Alles ist erlaubt, nur wie ich dann mit den Gefühlen umgehe, ob ich mich jetzt, ich weiß, ein Arzt hat mal zu mir gesagt, Frau Staudinger, Sie wissen schon, dass sinnloses Betrinken jetzt auch eine Option ist. Dann habe ich gesagt, nee, war ich gar nicht auf dem Schirm, aber gut, dass Sie es erwähnen, mache ich mal. Oder ob es dann später der Weg zum Sport ist. Es geht ja auch nicht darum, gegen die Angst oder gegen die Trauer den Sport zu machen, sondern dafür, um einen Raum, einen authentischen Raum zu erschaffen.
Ja, um vielleicht auch sich in gewisser Weise irgendwo abreagieren zu können. Das ist ja auch so wichtig. Ihnen hat der Sport dann sehr geholfen. Inwiefern?
Das hat lange gedauert. Ich würde so gerne sagen, es hat mir sofort geholfen, aber erstmal hat es gar nichts gemacht außer Muskelkater. Und heute ist es so, dass ich da einen Raum für mich habe, um zu sehen, was ich alles wieder kann. Für mich hat das was mit Selbstwirksamkeit zu tun und mit Mündigkeit. Wissen Sie, ich kann nicht als mastektomierte Frau schwer lediert im Krankenhaus liegen und den Pflegerinnen volljammern, dass ich mich ja so schwer bewegen kann und es dann als gesunde Frau nicht tun.
Sie haben dann begonnen, Sport zu machen, aber noch während Ihrer Krebserkrankung. Das ist ja erstmal nicht nachvollziehbar, weil von der Chemo ist der Körper so geschwächt. Wie sind Sie das angegangen?
Also Sport ist jetzt vielleicht zu hoch gegriffen. Es war Walken, ja. Es war jeden Tag meine 5 Kilometer. Ich bin das angegangen ohne Leistungsdruck. Übrigens bis zum heutigen Tage tatsächlich. Ich trainiere jetzt gerade für einen Halbmarathon, sofern der Rücken das jetzt wieder zulässt. Dann habe ich so ein Tracking-Ding dabei, aber ich habe keine Pulsuhr, nichts. Mich stresst das alles nur. Und damals während der Chemo hätte mich das auch nur gestresst. Es ging mir auch nicht darum, abzunehmen oder Muskeln aufzubauen. Ich merkte nur, dass diese frische Luft und in Kombination mit der Bewegung, sagen wir mal so, es hat die Nebenwirkungen nicht immer besser gemacht, aber meistens schon. Es hat sie nur zumindest nie verschlimmert. Und deswegen habe ich das damals entdeckt.
Als Schlagfertigkeitsqueen sind Sie bekannt geworden. Also wenn ich Sie so wahrnehme, dann sind Sie einfach so eine rheinische Frohnatur. Es gibt durchaus mal Momente, wo das einfach nicht da ist und man sich da aus so einem Loch ziehen muss. Wann haben Sie das zuletzt erlebt?
Regelmäßig. Eben im Auto, erwähnte ich schon, in der Corona-Zeit hat mir ganz neue Sachen abverlangt. Ja, da hatte ich mich gerade so berappelt, gesundheitlich wie auch beruflich irgendwie. Und dann hat Corona alles wieder zunichte gemacht. Ich habe schon viele, viele dunkle Phasen, na klar.
Ist das manchmal so eine Rolle, auf die man dann auch festgelegt ist, dieses Schlagfertigkeits-Queen?
So sehe ich das nicht. Wissen Sie, es ist die eine Sache, was man für eine Rolle übergestülpt bekommt und es ist die andere, was ich davon annehme. Authentizität ist für mich ein Schlüsselfaktor zum Glück und die bewahre ich mir. Und man kennt mich auch aus jüngster Vergangenheit wirklich heulend. Im Fernsehen kennt man mich genauso wie lachend. Alles gehört dazu, ob das jetzt so wahnsinnig interessant ist, dass man sich das immer angucken muss, steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber ich freue mich, wenn ich bei anderen Frauen als Mutmacherin gelte, ja, das finde ich schön. Nehme das aber selbst auch nicht, also ich nehme mich nicht allzu ernst in dieser Rolle, um ehrlich zu sein.
Das hilft ja in den meisten Fällen weiter. Jetzt haben Sie über so viele Themen geschrieben. Glück ist jetzt das aktuelle Thema. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir geht es so, je älter ich werde, desto mehr merke ich, ach, dass die kleinen Dinge so entscheidend sind. Wie ist es bei Ihnen?
Definitiv auch so. Dieses Streben nach Glück, also das Glück immer irgendwie in diesen großen Dingen zu suchen, ist es für mich persönlich nicht. Ich habe damals nach der Diagnose witzigerweise ein paar Tage später die Lottozahlen geguckt und dachte auf einmal so, was würde denn jetzt das Ganze bringen, wenn du einen 6er im Lotto hättest? nichts. Und für mich geht kein Weg am Jetzt vorbei. Und das ist das, worin ich regelmäßig das Glück nicht nur suche, sondern vor allem finde. Es ist ja meistens da. Wissen Sie, das macht es ja so anstrengend. Es ist ja da, wir müssen es nur dann auch sehen und wahrnehmen. Also ich meine ganz ehrlich, wir sitzen hier in einem schönen Studio, wir zwei quatschen. Just im Moment könnte es ja jetzt gerade schöner nicht sein. Ja, ja, also ne, gibt jetzt für uns beide keinen Grund zu jammern. Und nachher sehen wir dann mal weiter. Aber ich muss ja nicht im Voraus schon jammern.
Wie legen Sie dann bei den Frauen, die zu Ihnen kommen, denen es vielleicht nicht so geht, wie legen Sie da diesen Schalter um?
Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man schneller in den Perspektivwechsel reinkommt, wenn Sie mich fragen. Das ist einmal eine Methode, die völlig verachtet ist, nämlich Selbstmitleid. Ich glaube, dass eine ganz zarte Selbstansprache und nicht so hart mit sich selbst ins Gericht gehen schon hilft, sich mal gerade selbst bedauern. Und dann irgendwann kommt ja der Schalter, dass man sagt, ja, jetzt hast du aber auch genug gejammert und jetzt stehe ich wieder auf. Was auch gut geht für den Perspektivwechsel ist für mich, einfach mal von oben auf die Sache drauf zu gucken. Ich habe letzten Zitat gelesen von Alexander Gerst, der sagte, von oben betrachtet, vom Mond betrachtet, waren wir wohl alle im Homeoffice bisher. Das fand ich irgendwie so eine ganz wunderbare Perspektive. Und Dankbarkeit. Also das ist das mit dem Sport, weil Sie eben den Sport angesprochen haben. Als unsportlichste Frau der Welt habe ich heute den Hebel umgelegt mit Dankbarkeit. Es ist nicht mehr die Sichtweise, ich muss noch Sport machen. Es ist, boah, großartig, ich kann noch Sport machen.
Was ein Luxus.
Richtig.
Wie groß war eigentlich das Risiko, sich im vergangenen Jahr, als eine Pandemie weltweit um sich griff, sich selbstständig zu machen?
Das hängt ein bisschen von der Blickweise ab, ne? Also von der Perspektive. Da waren ganz viele, die, also ich war ja damals schon selbstständig. Ich bin ja nun Trainerin und Autorin, das war ja alles schon da. Aber ich habe nochmal eine neue Firma gegründet. Und da waren ganz viele, die gesagt haben, sag mal, bist du irre? Den letzten heiligen Cent, den man so zurückgelegt hat, meinst du nicht, es macht Sinn, den irgendwie noch weiter zurückzulegen? Und gesagt, nee. Also wenn investieren, dann doch jetzt. Weil was soll passieren? Entweder wir gehen sowieso alle, also sage ich jetzt mal, das ist der Worst Case, der wartet sowieso irgendwann, oder es fluppt. So, und wenn es nicht fluppt, dann habe ich zwei gesunde Hände, dann wird halt wieder in die Hände gespuckt und Geld verdient. Und wenn es fluppt, dann hat es gefluppt. Und Stand jetzt ist, es ging gut, sagen wir mal so.
Unter schwierigen Umständen erstmal, eine Akademie für Frauen haben Sie gegründet mit Seminaren zu den unterschiedlichsten Themenbereichen. Kommunikation, Resilienz, all das, was Sie beschäftigt. Wie läuft das denn aktuell ab?
Das ist ja das, was ich für die Firmen seit 7 Jahren vor Ort mache. Nur ist halt jetzt nicht jede Frau irgendwie in einem großen Konzern angestellt und kann darauf warten, dass ich mal irgendwann vorbeikomme. Deswegen komme ich zu den Frauen nach Hause. Wir machen einmal im Monat zu jedem Thema ein Online-Seminar. Und das ist ja auch sowas, ne? So diese eigene Eitelkeit. Ich habe das bis kurz vor Corona, habe ich jegliche Art der Online-Seminar-Möglichkeiten abgelehnt. Ich habe gesagt, nein, das kann ich nicht. Und ich brauche den persönlichen Kontakt und Laber. Jetzt ging es ja nicht anders. Und soll ich Ihnen was sagen? Ich finde den persönlichen Kontakt immer noch schöner, aber das funktioniert auch online. Und die Frauen buchen sich ein und ich gebe von zu Hause aus die Seminare. Was zur Folge hat, dass die Frauen gerade letzte Woche, ich bin ja alleinerziehende Mama, wirklich erlebt haben, wie das ist, als alleinerziehende Mama Online-Seminare zu geben.
Sie sind gelernte Verlagskauffrau. Welche Eigenschaften kommen Ihnen da bei dieser Unternehmertätigkeit jetzt gerade zugute?
Das Verrückte ist nicht nur die Fähigkeiten, die ich damals erlernt habe. Auf meiner Visitenkarte stand damals Advertising Sales Director. Das ist
klingt
die Übersetzung.
Gut, oder?
Ja, klingt mega.
Die Facility Manager klingt auch immer großartig.
Ja, genau. Die Übersetzung für Anzeigenverkäuferin. Ich war und bin schon immer im Verkauf, im Vertrieb gewesen. Und alles, was ich bisher im Leben so gemacht habe, all diese Fähigkeiten scheinen sich jetzt gerade zu bündeln irgendwie und auszuzahlen. Und wenn man sein Leben lang, also wenn man 10 Jahre lang Kaltakquise gemacht hat im Anzeigenverkauf, dann muss man schlagfertig sein. Das trainiert die eigene Schlagfertigkeit auch.
Zudem haben Sie offensichtlich ein gutes Talent, sich gut zu vermarkten. Ging denn vielleicht auch mal was daneben, eine Geschäftsidee, die einfach nicht gepasst hat?
Boah, bestimmt. Also bestimmt etliche. Damals, wie ich die erste Firma gegründet habe, es hieß Steh deine Frau, da war das im Prinzip ähnlich. Ich wollte Seminare geben, dann kam ja 4 Wochen später die Diagnose dazwischen. Ich will nicht sagen, es ging daneben, aber ich bin bin, sagen wir mal, ich neige zu Hysterie, wäre jetzt das schlechte Wort. Gut wäre zu sagen, ich glaube schon doll an meine Fähigkeiten und hatte damals die Homepage hochgeladen zum ersten Seminar und hatte gedacht, mit Knopfdruck, ich hatte 3 Telefonleitungen freigeschaltet, 2 Freundinnen gebeten, die Wust zu bewältigen, auf die ich da jetzt wartete. Und es hat 6 Wochen lang überhaupt gar keiner angerufen. Also ich will nur sagen, so diese Eigenwahrnehmung, dieses Leute, jetzt komme ich, und dass die anderen gucken und sagen, das ist ja interessant, das will halt nur leider keiner sehen.
Na, ein gewisser Größenwahn kann ja auch erstmal ganz gesund sein.
Ja, Weltherrschaftspläne, und da hilft dann auch wieder Humor, ne?
Einer ihrer Buchtitel lautet, ich nehme schon zu, wenn andere essen. Also ich schätze, diesen Titel kauft Ihnen inzwischen keiner mehr ab, weil die Kilos sind ja alle weg.
Ja, und es sind ja immer noch genügend da. Also ich meine, das muss man ja auch erstmal schaffen, ne? 30 Kilo abzunehmen und immer noch eher Sophia Loren als Twiggy zu sein. Ne?
Na, das stimmt jetzt so nicht. Aber was war die Zauberformel? Das wollen die Menschen wissen.
Jedes Fünchen geht durchs München. Leider. Ich hätte so gerne eine andere, ne? Ich hätte so gerne irgendwie, dass ich gesagt hätte, ja, und ich habe nur das weggelassen. Und oh Wunder, alles tat sich auf. Nein, jedes Fünchen geht durchs München, und die bittere, schmerzhafte Erkenntnis, wenn Hunger nicht das Problem ist, dann ist Essen gar nicht die Lösung. Und das tut weh. Das war im Schreibprozess. Ich habe ja, das Buch sollte eigentlich ganz anders heißen. Ich wollte das Buch schreiben mit dem Titel, ich schreibe noch schnell ein Buch übers Abnehmen, bevor ich wieder dick bin. Da sollten einfach die lustigsten Diätgeschichten rein. Und dann fing ich an beim Schreiben zu reflektieren und nahm dann noch mal 20 Kilo mehr ab.
Ist das so wie beim Marathon? Gibt es da Kilos, die vielleicht die schwersten sind?
Bestimmt. Aber soll ich Ihnen was sagen? Ich habe ja schon seit Jahren zu Hause keine Waage mehr. Ich habe mich davon freigemacht. Ich habe eine Jeans ohne Stretchanteil, und die ist viel, viel dramatischer als die Waage. Die Waage ist verfälscht. Ich bin eine Frau in den Wechseljahren, wissen Sie. Ich habe mit Wassereinlagerungen zu tun. Ich mache seit 4 Jahren Krafttraining. Da wird jetzt auch schon 3 Gramm Muskelmasse irgendwie dabei sein. Interessiert mich alles nicht. Ich habe mich davon verabschiedet, das als Projekt zu sehen, sondern als Lebensweg. Ich bin eine Frau, die isst aus Genussgründen, nicht um ihre inneren Organe am Leben zu halten. Und es wird für mich immer schwer sein, das Gewicht zu halten. Und ich mache mich davon frei, dass das ein Kampf ist, sondern eine Herausforderung.
Sie essen zwischen 12 und 20 Uhr und Sie sind da sehr begeistert, wie wach man dann ist. Ich habe das gestern mal ausprobiert. Also ich saß hier in der Sendung und mir hat die ganze Zeit der Magen geknurrt und ich war eigentlich woanders. Also es ist nicht für jeden die richtige Formel.
Nein, das war auch nur eine Sache, die ich ausprobiert hatte, das Intervallfasten. Das mache ich heute immer noch, wenn ich im Schreibprozess bin. Dann, wenn ich auf hier oben zurückgreifen muss, auf die Hirnmasse, gehe ich ins Intervallfasten. Bin ich aber auf Tournee, dann kann ich das nicht. In Action brauche ich morgens um 7 das erste und wenn möglich nachts um 3 das letzte. Da ganz genau auf sich hören, und dass Sie persönlich bei Intervallfasten an Ihre Grenzen kommen, das könnte daran liegen, dass Sie einfach keinen Gramm Übergewicht haben. Nicht wahr?
Ich übe ja schon. Ich esse ja genug.
Damit ein bisschen wenn Sie Tipps brauchen zum Zunehmen, rufen Sie mich an. Folgen Sie mir auf Instagram, da sind genügend Hinweise.
Aber das ist ja so, dass es viele schaffen, auch im Zuge von Corona, Kilos zuzulegen. Manche wollen sie aber einfach nicht haben. Was ist da, also Sie sagen beispielsweise, Trampolinspringen hat Ihnen geholfen. Ist das für jeden ein guter Tipp?
Nee, überhaupt ist gar nicht, was ich sage, für jeden ein guter Tipp. Das ist mehr wie so eine bunte Tüte von Colorado, hier Haribo. Da schmeckt einem nie alles draus. Da kann man mal was ausprobieren. Aber das Gewicht halten ist ja die eigentliche Marathonaufgabe. Ich komme für mich gut mit Gelassenheit zurecht. Also ich mache das auch immer noch heute, dass ich eine ganze Tüte M&M esse, weil der liebe Gott mir die Fähigkeit, 3 M&Ms zu essen, nicht gegeben hat.
Dann ist sie ja auch weg, dann hat man es aus dem Kopf.
Aber wissen Sie, was der Unterschied heute ist? Ich habe danach kein schlechtes Gewissen mehr. Das hatte ich nämlich früher und habe mich dann den Tag drauf auf die Waage gestellt und oh Wunder, die zeigte dann 1 Kilo mehr an. Das lasse ich heute alles weg und denke so, ihr lieben Jungs von M&Ms, genießt das mal hier in mir, da kommen ganz lange jetzt keine nach. Und am nächsten Tag mache ich einfach normal wieder weiter.
Also es kommt auf die Strategie an, so kann man dann doppelt genießen.
Auf die innere Gelassenheit vielleicht sogar, sich von irgendwelchen Drücken von außen drücken, Drucke, Maßgaben von draußen freizumachen.
Sie haben ein Buch geschrieben, Männer sind auch nur Menschen, haben Sie anschließend gesagt, also eigentlich habe ich mich da in die Trennung reingeschrieben. Wie ist denn das zu verstehen?
Ich habe mich mit dem Abnehmbuch schlanker geschrieben, ich habe mich mit dem Glücksbuch glücklich geschrieben und mit diesem Buch dann eben leider in die Trennung. Und das ganz ohne Zynismus und auch ohne diese Aussage, dass ich jetzt besser bin oder wie auch immer. Aber im Schreibprozess werden viele Gedankenexperimente zur Wirklichkeit. Und ja, da habe ich für mich erkannt, dass diese Ehe eigentlich nur noch eine Freundschaft ist.
Wie haben Sie das dann Ihrem Mann mitgeteilt?
Ähnlich überlegt, wie ich im Leben alles so mitteile, mit dem Satz, Hase, ich hätte gerne die Scheidung. Also das ist halt das Problem, wissen Sie, ich bin so ein Kopfmensch, ein Bauchmensch. Und bevor ich das ausgesprochen habe, hat das den Weg über den Kopf meist noch nicht genommen. Das kam jetzt für meinen Mann nicht sonderlich überraschend. Das ist ja ein Prozess, den man da so erlebt. Aber wir haben gestern tatsächlich Jahrestag des ersten Scheidungsjahres und haben uns erstmal dazu angerufen und uns unsere ewige Liebe bekundet auf andere Art und Weise.
Hat er das denn gleich annehmen können?
Das müssten Sie ihn fragen. Da will ich nicht über ihn sprechen. Es machte den Eindruck, dass ja.
Wobei man ja genauso unterstellen könnte, Sie waren seit 2002 zusammen, sind durch viele Höhen und Tiefen gegangen, durch Ihre Brustkrebserkrankung. Vorher hatten Sie schon mal eine Hautkrebserkrankung. Das muss doch so sehr zusammenschweißen. Warum ist es dennoch gescheitert?
Es hat zusammengeschweißt, aber auf einer anderen Ebene, als das für mich bei einer Ehe eigentlich schön wäre. Und wo Sie das gerade erwähnen, das war übrigens der häufigste Vorwurf, den ich gespiegelt bekam von Frauen, die ich kannte, und noch mehr Frauen, die ich nicht kannte, die gesagt haben, toll, also wirklich, da waren Sätze dabei wie, jetzt hat er dich durch die schlimme Zeit begleitet und jetzt, wo du wieder schlank und einigermaßen attraktiv bist, jetzt gehst du. Das ist anmaßend, ich kann das an mir abprallen lassen, weil das mit der Realität nichts zu tun hat. Und ich sehe das heute anders. Wir sollten zusammenkommen für diese zwei Jungs, die wir da gemacht haben, weil die sind echt mega und sind uns jetzt für immer verbunden, aber auf eine andere Ebene eben.
In Ihrem Buch über Männer schreiben Sie dann von unterschiedlichen Typen, vom Befehlsausführer bis zum Erklärbär und sagen dann gleichzeitig, ja, Ihr Mann hat aber da in gar keine Schublade gepasst. Also ich würde jetzt anzweifeln, dass sich Menschen überhaupt irgendwie in Schubladen packen lassen.
Ich hoffe, aber können wir uns davon freimachen, dass wir es erstmal wieder versuchen? Also ich kann mich davon nicht freimachen. Wenn ich auf neue Menschen treffe, geht das zack, 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 pum, peng, zu. Die kommen da in 99% der Schubladen, der Fälle wieder raus. Dass ich denke, ach guck, siehste, da warst du wieder voreingenommen, Fräulein. Ich hole die dann auch raus und meistens gibt es gar keine Schublade. Aber der Drang, da müsste ich jetzt wirklich lügen, wenn ich sage, der Drang ist bei mir nicht da.
Das ist sowas, erstmal vorsortieren und dann gucken, wo sie landen?
Genau.
Vor der Diagnose Brustkrebs hatten Sie schon mal einen Krebs, nämlich einen schwarzen Hautkrebs. Den Brustkrebs haben Sie ertasten können. Wie war das bei dem Hautkrebs?
Genauso. Ich bin schon mehrfach auf ungesunde Muttermale hingewiesen worden und habe, glaube ich, schon über 20 Stück entfernt bekommen. Aber das, was mein Auge da sah, hatte mit schwarzem Hautkrebs gar nichts zu tun. Und er war es dann doch.
Was haben Sie denn gesehen?
Das sah für mich aus wie ein verkapselter Mückenstich. Oder wie ein Brandfleck oder sowas. Aber wissen Sie, ich bin so sensibilisiert worden, schon als junge Frau auf schwarzen Hautkrebs zu achten. Und der hatte überhaupt gar kein Merkmal, aus meiner Perspektive. Der Arzt, der den sah, der sagte direkt, du musst hier bleiben, das müssen wir direkt operieren. Der hat das direkt gesehen.
Sie sind so sehr sensibilisiert worden durch das Elternhaus? Haben die drauf geachtet oder durch die Muttermale an sich? Wie war das?
Durch die Muttermale an sich. Und wenn man die entfernt bekommt, bekommt man ja dann auch die Diagnose. Ja, der war noch gut, der wäre aber mal irgendwann böse geworden. Und da hatte ich einige von. Deswegen war ich da einfach, schon mal angetatscht von dem Thema.
Das sind ja wirklich Themen, die einen dann auch in eine Krise bringen können. Und Sie haben für sich Wege aus der Krise aufgeschrieben und haben mal so 5 Punkte definiert. Was ist für Sie persönlich denn der wichtigste?
Annehmen. Annehmen und unterscheiden zu können zwischen den Dingen, die ich annehmen muss und die ich glaube, annehmen zu müssen. Und da ist nochmal eine starke Nuance dazwischen, denn da ist noch eine ganze Menge, die ich in der Hand habe. Und das dann aber auch zu tun. Und mir mein Heute, das ist das Einzige, was ich habe, ich habe nur das Heute, mir nicht mit möglichen Sorgen von morgen, von dem ich gar nicht weiß, ob das kommt, kaputt zu machen.
Dieses Annehmen, gibt es da Strategien, das gut zu machen?
Ja, indem man sich selbst nicht in die Opferrolle packt. Ich weiß, damals beim Brustkrebs, da hatte ich relativ schnell den Gedanken, warum denn ich? Ich war 32. Ich habe nicht geraucht, nicht getrunken. Warum denn ich?
Den Gedanken hat ja vermutlich jeder in der Situation.
Würde ich, also vielleicht. Nur der führt zu nichts. Nur zu einer bitteren Antwort, nämlich, ja Fräulein, warum denn nicht? Guck dich doch mal um, was Schlimmes passiert auf der Welt. Was glaubst du denn, wer du bist, dass gerade du von schlimmen Dingen verschont bleibst? Und das holte mich aus dieser Opferperspektive heraus tatsächlich, dass ich gesagt habe, ja, stimmt. Geh mal, also da, wo ich behandelt worden bin, da ist auch eine Kinderonkologiestation. Ey, also, ne, da müssen wir gar nicht drüber reden. Schlimme Dinge passieren überall, ob ich das schön finde oder nicht. Und die ich annehmen muss, die kann ich ja auch loslassen. Und dann habe ich die Hände wieder frei für die Dinge, die ich wirklich in der Hand habe.
Gerade bei dem Thema Brustkrebs stellt sich für uns Frauen dann natürlich auch das Thema, sich anschließend auch wieder vollständig als Frau zu fühlen. Wie ist Ihnen das gelungen?
Erst mit dieser Vox-Sendung, wo es darum ging, sich obenrum nackig zu machen. Und ich hatte dieses Thema Frau sein. Ich habe ja Brüste, aber natürlich aufgebaute Brüste. Und ich dachte, das hast du gut angenommen, du bist wieder Frau und fertig. Aber ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, wissen Sie, im Alltag und im Beruf und Mama und so weiter.
Das schiebt man automatisch
weg. Das schiebt man weg und denkst, jetzt sei doch mal dankbar darüber, du bist noch hier. Und es ist ja auch alles schön geworden, rein plastisch. Aber was das wirklich bedeutete, das merkte ich dann tatsächlich erst bei dieser Vox-Sendung, wo wir uns obenrum nackig machen sollten, mussten, durften, konnten und mit Tanzen und so. Und da merkte ich, ach guck, das hat doch mehr mit dir gemacht, die Erkrankung, als du das zugelassen hast.
Wie haben Sie das gemerkt?
Dass es mir schwer fiel, mich da auf diese Aufgabe einzulassen. Dieses Kokettieren mit dem Tanzen, wissen Sie, das war ich nicht mehr. Oder anders gesagt, ich habe mir eingeredet, dass ich das nicht mehr war und auch gar nicht sein muss. Und du bist schlagfertig, du bist Bestseller-Autorin, du bist eine Mama, du brauchst dieses Weibliche gar nicht mehr. Und da merkte ich erst diese große Trauer, die da war, dass ich das die ganze Zeit so weggeschoben habe mit der Ausrede, brauchst du gar nicht mehr. Dass das hochkam, auch noch vor der Kamera. Wissen Sie, wo ich vorher gesagt habe, ich heul doch nicht in der Öffentlichkeit, bitte, ich. Das war hart.
Ist dann ja sogar nochmal ein doppeltes Ausziehen, oder?
Ja. Ja, und dann auch ein drittes Ausziehen, das dann den Schnittleuten zu übergeben und dann zu sagen, okay, Kinders, dürft ihr gerne machen, aber gerne so, dass meine Jungs am nächsten Tag noch auf die Straße gehen wollen, ohne sich in Grund und Boden zu schämen.
Es lohnt sich nicht, zu viele Pläne zu machen, denn Leben ist das, was passiert, während du beschäftigt bist, andere Pläne zu machen. John Lennon hat das mal so schön gesagt. Das kann man sagen, trifft auf Ihr Leben auch zu, ne?
Kein einziges Buch ist aufgrund eines Plans entstanden, sondern mehr aus einem, ach, ich schreibe mal gerade was auf. Und ich habe auch jetzt keinen Plan, ich habe Ideen, aber ich habe auch kein Ziel. Dieses Halbmarathon-Training, das macht mich schon wuschig, weil ich da weiß, du musst da sein. Und ich verlaufe mich ja so gerne auf dem Weg zum Ziel, ne? Und finde das, was ich dann da an dem Wegesrenden sehe, viel spannender als das eigentliche Ziel. Ich kenne meistens so ungefähr die Richtung. Aber ein konkret definiertes Ziel sorgt bei mir nur dafür, dass ich den Wegesrand, der mitunter viel schöner ist als das Ziel, gar nicht richtig wahrnehme. Deswegen mache ich auch keine.
Deswegen sind Sie wahrscheinlich gut im Improvisieren, oder?
Ja, also ich kann, planen kann ich gar nicht, aber improvisieren, was sollen wir machen, wir zwei?
Aber wir reden erstmal noch, weil das ist ein bisschen Sendezeit haben wir noch, die füllen wir. Und ein ganz wichtiges Thema für Sie ist ja, andere auf die Krebsfrüherkennung aufmerksam zu machen. Wie lässt sich denn beispielsweise, Sie haben das ja ertasten können, wie lässt sich denn ein Brustkrebs ertasten? Wie gehen Sie davor?
Ich habe es immer unter der Dusche gemacht, mit dunklen Augen und mit glitschigen Händen vom Duschgel. So, ich wusste ganz direkt, das gehört da nicht hin. Und war dann tatsächlich direkt am nächsten Tag beim Arzt. Und was uns ja daran hindert, das abzutasten, ist ja diese Angst davor, dass was entdeckt wird. Aber so rum geht es ja nicht. Das ist ja schon vorher da. Es geht ja nur darum, dass wir es schnell genug entdecken. Und da sollten die Zahlen motivieren. Wir haben eine Heilungsquote bei Brustkrebs von nahezu 90%.
Es gibt noch ganz andere schöne Zahlen, habe ich finden können. Nämlich erfreulicherweise erkranken sehr viel weniger Frauen an Brustkrebs als noch vor 10 Jahren. Haben Sie eine Erklärung?
Ach, das wusste ich tatsächlich nicht. Diese Zahl ist mir neu. Ich kenne die Zahl, dass jede 8. bis jede 10. Frau erkrankt. Das heißt im Umkehrschluss aber ja auch, dass die allermeisten nicht erkranken, ne? Und darauf wollten wir uns ja gerne spezialisieren, wenn es um Optimismus geht. Aber wenn es denn dann soweit ist, dann kann ich nur wirklich sagen, wir sind in Deutschland so mega aufgestellt, was zertifizierte Brustzentren angeht. Die machen den ganzen Tag nichts anderes. Weder die Ärzte noch die Pflegerinnen und Pfleger. Die machen den ganzen Tag nur Frauen wie mich wieder gesund. Und in diese Hände mit Vertrauen, dann geht das auch wieder gut.
Es gibt ja häufig Vorbelastungen in der Familie. War das bei Ihnen auch so?
Trotz, dass ich BRCA-Trägerin bin, nicht.
Das müssen Sie kurz erklären, weil das ist ein besonderes Gen.
Genau, das Breast Cancer Gen, das erhöht die Wahrscheinlichkeit, an Brustkrebs zu erkranken, auf ungefähr zwischen 70% und 85%, je nachdem, welche Variante. Ich habe dieses Gen, wusste das aber nicht. Das ist erst im Laufe der Diagnose dann festgestellt worden. Und ich bin die erste Frau aus der Familie, die erkrankt.
Was bekommen Sie an Rückmeldungen von Frauen, denen Sie Mut gemacht haben?
Ach, das ist manchmal ganz schwer einzusortieren für mich, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Im Moment ist es im Schnitt, kann man sagen, um die 1000 Nachrichten, die mich ereilen pro Woche. Das rührt mich zutiefst und ich freue mich, muss das hier und da auch streckenweise einsortieren, muss auch Techniken erlernen, wie ich mich selbst schütze mit so vielen Schicksalen als empathischer Mensch.
Das kann er auch runterziehen.
Ein bisschen aufpassen. Das vermisse ich am allermeisten an den Live-Auftritten. Dieses danach in der Schlange stehen und den Frauen kurz in die Augen gucken. Ich habe ganz viele Frauen, die kenne ich, die saßen noch vor mir mit Glatze und sind jetzt seit 4 Jahren wieder im Leben. Und ich weiß, ich kann mich an eine Begegnung erinnern, da kam eine Frau und sagte, ich habe gestern die Diagnose bekommen. Ich wollte eigentlich gar nicht zu der Lesung heute Abend kommen, aber meine Freundin hat mich überredet. Und dann haben wir uns feste gedrückt und dann sage ich, und Sie versprechen mir, ich komme nächstes Jahr wieder. Und nächstes Jahr stehen Sie wieder mit neuer Kurzhaarfrisur. Und sie stand da und steht seitdem jedes Jahr da. Das ist natürlich dieses Glück, so ein Feedback zu bekommen als nicht systemrelevante Person, das ist ein Riesengeschenk.
Schöneren Schluss können wir nicht finden. Herzlichen Dank, alles Gute.
Ich danke Ihnen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.